Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, am Freitag, dem 19. Dezember 2025. Ich hoffe, Sie hatten heute schon Gelegenheit, nach Kennys Weihnachtszauber den Weltwoche Adventskalender zu öffnen, gesprochen und gestaltet von Gottfried Locher. Es ist wichtig, in der Adventszeit sich zu lösen von den Abgründen der Aktualität. Und in der Adventszeit, das ist ja die wichtige Botschaft, dürfen wir uns nicht fürchten. Das ist die wesentliche Message, die wir hier aufzunehmen haben. Fürchtet euch nicht, macht euch keine Sorgen, freut euch aufs Kommende. Das ist Advent. Und das ist natürlich auch Weihnachten, diese unglaubliche Geschichte des Allmächtigen, der sich verkörpert, der sich zur Welt bringt, in Gestalt eines zutiefst verletzlichen Babys im Stall von Bethlehem. Das ist die Geschichte aller Geschichten. Und man muss sich das einfach hier vielleicht eingangs kurz nochmal vor Augen führen, was das bedeutet. In der damaligen, in der antiken Welt, die Stärke vergöttert hat. Eine antike Welt, in der sich Herrscher in der Lage glaubten, selber zu den Göttern aufsteigen zu können. Da sind die Christen aufgestanden, dann natürlich inspiriert von diesem Jesuskind und haben gesagt, nein, das ist der größte Betrug, wenn der Mensch sagt, er könne zu Gott werden. Diese Selbstvergötterung, die wir leider bis heute immer noch sehen, vor allem auch in der Politik, sie reden von Gott und meinen sich selbst. Und die christliche Glaubenslehre, natürlich auch die jüdische Glaubenslehre, ist die stärkste Verneinung dieser Anmaßung, die ja dem Menschen und seinem Hirn aufgrund der Transzendenzfähigkeit, aufgrund der Fähigkeit, sich selber zu übersteigen und zu überschreiten, das ist ja auch etwas Großartiges, aber es hat wie alles Großartige auch seine Schattenseiten. Und gegen das haben sich eben die Christen dann gewandt. Und die Geschichte nun des Allmächtigen, des Schöpfers des Universums, der als Baby zur Welt kommt, um vielleicht auch den Menschen die Angst zu nehmen von sich, seine ganze Liebe, ein Wort, das man in so einer Nachrichtensendung eher etwas zurückhaltend verwenden sollte, aber seine Zugewandtheit zum Menschen, damit natürlich auch in dieser Geschichte, in diesem Geschehen dokumentiert, offenbart, das ist doch eine unglaubliche Sache. Und das kann uns wirklich ablenken von all den Misshelligkeiten, Abgründen und Katastrophen, die wir in dieser Sendung leider auch immer wieder anzusprechen haben, allerdings im Geist der Zuversicht. Natürlich, wir hoffen, wir glauben auch, dass jeder Irrtum und jede Katastrophe eine Chance ist. Jede Krise ist natürlich auch schon ein erster Weg zu einer Heilung, weil auf Dauer kann man ja all diese Krisen gar nicht verkraften und gar nicht bewältigen. Und der Fall, der mich natürlich im Moment beschäftigt, nach wie vor beschäftigt, ist der Fall des Schweizer Generalstabsobersten Jacques Baud. Das ist doch eine unglaubliche Katastrophe, meine Damen und Herren, was hier passiert. Ich meine, die Tatsache allein, dass die Europäische Union einen Schweizer Staatsbürger auf die Sanktionsliste nimmt, einfach deshalb, weil er seine Meinung sagt, weil er analysiert, weil er versucht, bei einem extrem wichtigen politischen Ereignis eine Standortbestimmung vorzulegen, die uns dann auch befähigen sollte, für einen allfälligen Frieden die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und Jacques Baud, ich habe mit ihm gestern ein Interview gemacht, das haben wir aufgeschaltet, vielleicht haben Sie es schon gesehen, ich habe noch eine kleine Sondersendung gemacht. Dieser Jacques Baud hat einen eindrücklichen Leistungsausweis. Er hat studiert in Genf. Er ist dann im militärischen Nachrichtendienst in wichtige Funktionen gekommen. Panzergrenadier-Offizier, Oberst im Generalstab, das heißt auf einer höheren Stufe als einfach ein gewöhnlicher Oberst, hat der Schweiz gedient. Hunderte, wenn nicht über 1000 Diensttage gemacht für unser Land. Hat dann im Nachrichtendienst später im Eidgenössischen Departement des Äußeren sich eingesetzt und wurde dort immer wieder verwendet, um in Konfliktsituationen schlichtend und schiedsrichterlich einzugreifen. Er schildert das in unserem Interview, wie er auch in Afrika, in unterschiedlichen Ländern, in Rumänien damals, noch während der kommunistischen Zeit, Konflikte analysiert und auch ja, entschärfen musste. Übrigens ein Analytiker auch des Kalten Krieges, der sowjetischen Militärbedrohung damals für den Westen. Das ist Jacques Beau. Dann hat er für die UNO gearbeitet, in der gleichen Funktion. Er war im Partnership for Peace für die NATO in der Ukraine. So hat er diesen Konflikt von innen her kennengelernt. Er schildert, wie er in Odessa war, wie er diese ganze unheilvolle Zuspitzung gesehen hat, wie zum Beispiel ukrainische Armeeangehörige in ukrainischen Uniformen ihre Zeichen, ihre Patten weggerissen haben, weil sie eben auf der Seite der russischsprachigen Bevölkerung kämpfen wollten, die kleinen grünen Männchen. All diese Dinge hat er aus eigener Anschauung kennengelernt. Und nach seiner Pensionierung, es hat da nie einen Vorfall gegeben, tadellose Laufbahn, ist dieser Jacques Beau als Publizist stärker hervorgetreten und auch als Analytiker, weil man ihn eingeladen hat. Nie in russischen Programmen, er hat mir das gesagt, legt Wert darauf. Jetzt wird behauptet, er habe da in prorussischen Sendungen oder entsprechenden Formaten Stellung genommen. Er ist kein Parteigänger einer Seite. Weder für die einen noch für die anderen. Und das ist ja die gleiche Position, die andere auch haben, unter anderem ich. Ich bin weder für die eine noch für die andere Seite in diesem Krieg, aber ich bin eben auch nicht ein Parteigänger der Ukraine und offensichtlich wird heute erwartet, dass man einseitig hier nur noch ein Dogma vertritt und sich einreiht in diese Kampfbrigaden. Und als Schweizer, als neutrale, unabhängige Angehörige Europas, europäische Bürger, wenn man so will, wobei Europa ist ja kein Staat, also kann man kein europäischer Bürger sein in dem Sinn, im rechtlichen Sinne, aber als Schweizer, als schweizerische Europäer sind wir halt gehalten, es ist auch unsere Stärke, von außen einen Konflikt zu beobachten, nicht in dieser Konfliktlogik zu versinken. Und das hat Jacques Beau gemacht, analytisch, ohne Stellung zu beziehen für die einen oder gegen die anderen, aber eben auch nicht unter Ausblendung von Fakten. Und das wird ihm jetzt als Verbreitung von Verschwörungstheorien, als Propaganda, als Destabilisierung Europas ausgelegt. Also meine Damen und Herren, wenn man heute wegen Propaganda verhaftet wird, wobei, was er macht, ist es nicht, er bestreitet es auch, aber selbst wenn er es machte, Propaganda und Verschwörungstheorien, keine Straftat in der Schweiz oder in den Ländern der Europäischen Union. Aber wenn man tatsächlich wegen Propaganda Leute verhaften oder sanktionieren müsste, ja, dann müssen sie die ganze Europäische Union, die Kommission, müssen sie dann sanktionieren. Die meisten Regierungen, die meisten Medien könnten sie zumachen. Weil die ja sich so einseitig in diesem Krieg auf eine Seite geschlagen haben. Und wenn man das nicht macht, dann bist du auf der Abschussliste der Europäischen Union. Das ist dieser Skandal, meine Damen, das ist diese Katastrophe. Das ist aber auch ein Moment, in dem sich diese Europäische Union, Entschuldigung, zur Kenntlichkeit entstellt. Und das muss uns natürlich als Schweizer massiv zu denken geben. Und dass unsere Regierung, unsere Botschaften, diesen verdienten Staatsdiener, diesen langjährigen Offizier, diesen Generalstabsoberst, einer, der im Außendepartement als Schweizer in der UNO auch für diese Partnership for Peace im Rahmen der NATO, das ist keine militärische Intervention, sondern das ist eine Art Friedensmission, die im Rahmen auch der NATO stattfindet, da ist die Schweiz unter anderem auch dabei, dass er da mitgemacht hat. Und der wird jetzt so hängen gelassen in Brüssel. Das ist eine unglaubliche Geschichte, meine Damen und Herren. Das macht einen fassungslos, wie die Schweiz hier mit ihren eigenen Bürgern umgeht. Null Rechtsschutz, null Einsatz. Bis jetzt. Wir hören nichts. Das ist erschütternd. Zeigt aber auch, wie eben die EU die Schweiz behandelt. Einen prominenten Exponenten der Schweiz. Kleinstaaten haben das ganz dünne Eis in dieser Europäischen Union. Und der Glaube, dass die Schweiz, die ja jetzt darüber nachdenkt, sich institutionell dieser EU zu unterwerfen, eine Schweiz, die glaubt, in dieser EU die Schweiz bleiben zu können, mit unseren Freiheiten, mit unserem Verständnis der Meinungsäußerungsfreiheit, mit unserem Wohlstand, der träumt, der lebt in einer Illusionswelt oder in einer Welt der Lügen und der Fake News. Also das ist schon ein Fall, der nun ein Kristallisationspunkt sein könnte, auch dessen, was die Schweiz heute, unsere Regierung, auch die Politiker und Vertreter unseres Landes nach wie vor sind. Und wenn man natürlich so einen auch früheren Staatsdiener behandelt, dann sendet man eine Botschaft aus in die Welt, die für die Schweiz verheerend ist. Da fragt sich doch jeder, ja, also wenn die, sogar ihre Offiziere, ihre Bürger, ihre ehemaligen Staatsmitarbeiter dermaßen hängen lassen, dann ist die Schweiz kein sicheres Land mehr. Für mich als zum Beispiel ausländischen Investor oder jemand, der eine Bankbeziehung mit der Schweiz unterhält, der wird sich doch sagen, also wenn Sie Ihre eigenen Leute schon so behandeln, wie werden Sie dann erst mich als Ausländer behandeln? Und wissen Sie, der Fall Jacques Beau, der vergrößert ja eigentlich nur dieses Übel, das wir ja schon früher besprochen haben. Mit diesen Sanktionen sind ja auch andere schon sanktioniert worden, zum Beispiel Ausländer, die in der Schweiz Niederlassung hatten. Und auch da hat man sich überhaupt nicht für sie eingesetzt. Und das müssen wir uns schon bewusst machen in der Schweiz, dass damit unser Staat sein Ansehen preisgibt. Unsere Behörden scheinen nicht bereit, die schweizerische Rechtsordnung zu verteidigen gegen diese Übergriffe. Im Gegenteil, man hat den Eindruck, dass das, was in der EU passiert, dieser Ungeist der Meinungsverfolgung, der Inquisition, der Zensur, dass das auch bereits sich ins schweizerische Gewebe hineingefressen hat. Wenn wir lesen, dass es eine interdepartementale Gruppe gegen Desinformation geben soll, eine Art Wahrheitsministerium in Bern, wo dann auch wieder deklariert wird, das darf man nicht sagen. Das ist nicht mehr ein liberaler, demokratischer Rechtsstaat, der sich anschickt, in solche Gefilde einzusteigen. Und gerade die, die in den 90er Jahren die sogenannte berühmte Fischen-Affäre angeprangert haben, als da übereifrige Staatsdiener, linke und mutmaßliche Kommunisten angefangen haben zu notifizieren, zu überwachen, zu fischieren und Akten anzulegen. Das gab ja einen riesigen Skandal. Aber das, was jetzt hier auch sich anbahnt, könnte noch schlimmer sein als diese Fischen-Affäre, die ja zum Teil eher etwas anekdotischen Charakter hatte. Keine Rechtfertigung dessen. Aber das, was heute passiert, ist auf Irrtümern aufgebaut. Nämlich auf dem Irrtum, dass sich die Schweiz in einer Art Kriegszustand gegen Russland befindet. Damals, die Fischen-Affäre, die fand im Kalten Krieg statt und die Sowjetunion war eine Bedrohung für die westliche Welt. Also hier kommen wir in eine ganz ungemütliche Geländekammer hinein und es ist niederschmetternd, dass die Schweiz nicht aufsteht, bis jetzt nicht ihre schützende Hand auf einen Bürger legt, auf einen früheren Staatsdiener. Und machen wir uns deutlich, was es heißt, unter diesen Sanktionen zu leben. Diese Sanktionen sind politische Maßnahmen, Verfügungen, ja, irgendwo natürlich auf Recht beruhend, aber sie werden erhoben ohne rechtliches Gehör. Sie können sich gar nicht verteidigen, sie können dann schon schreiben. Ich habe im Fall eines Russen, der seit 20 Jahren in der Schweiz lebt, das einmal durchdekliniert. Und das ist Willkür. Das wird einfach wie ein Schwert über sie, geht das nieder. Und das bedeutet jetzt ganz konkret für Jacques Beau, er lebt in Brüssel, in der EU, er ist eigentlich nicht berechtigt, in die EU einzureisen. Jetzt ist er aber schon dort, lebt dort. Jetzt kann er Belgien nicht verlassen. Er darf die Grenzen des Landes nicht verlassen. Er hat keinen Zugriff auf seine Konten mehr, kein Geld mehr, kann seine Wohnung nicht mehr bezahlen. Wird er also rausgeschmissen, kann sich gar keine neue Wohnung mehr leisten, kann auch nicht ausreisen. Man darf ihm aber auch nicht helfen, weil das wäre dann, wie wenn man einem Terroristen helfen würde. Also es ist diese mittelalterliche Dimension der britischen Könige oder auch bei uns, wenn man einen unter Acht und Bann gestellt hat, dem darfst du kein Quartier geben etc., sonst wirst du auch verfolgt. Er darf nicht einmal Brot kaufen, er darf gar nicht geschäftliche Aktivitäten entwickeln. Also das sind unglaubliche Dinge. Wie lebt man eigentlich unter solchen Umständen? Er muss sich dann quasi humanitär der Hilfe ersuchend an irgendwen melden, also er muss nach Hilfe betteln. Das ist eine unglaubliche Erniedrigung, die da stattfindet, eines schweizerischen Bürgers. Sanktionen, das klingt so technisch. Es gibt ja auch in der Schweiz Leute, zum Beispiel ein Fabian Molina, die möchten, dass man solche Personensanktionen auch in der Schweiz einführt. Das sind unmenschliche Aktionen und höchst fragwürdig in einem Rechtsstaat. Und vor allem schaden ja solche Sanktionen gar nicht den Russen. Das ist ein Kriegsinstrument gegen Russland. Aber jetzt einen Jacques Beau, einen unabhängigen Schweizer Analytiker, zum Schweigen zu bringen, ihn zu sanktionieren, ihm den Zugriff auf seine Konten zu verweigern, ihn auszustoßen aus der Gesellschaft, ihn letztlich verhungern zu lassen, wenn er sich da nicht irgendwie humanitär zu helfen weiß. Das hat ja überhaupt keinen Einfluss auf die Kriegsführung von Russland. Das ist eine Maßnahme, die einzig und allein dazu dient, innenpolitisch in der EU Kritiker, Analytiker, unabhängige Köpfe beim Thema Ukraine-Krieg auf Linie zu bringen, zum Schweigen zu bringen. Und es zeigt natürlich auch, dass die, die das machen, dermaßen tief in der Propaganda versunken sind, dass sie glauben, indem sie so etwas machen, gäbe es gar keinen Widerspruch mehr, weil eben auch die Leute mittlerweile beduselt sind und etwas belämmert von dieser Propaganda. Dass man sagt, ja gut, okay, der hat ja offenbar sich da nicht so klar pro Ukraine geäußert, also muss er ja automatisch ein Freund von Russland sein. Das ist diese perverse Kriegslogik, die wir da haben, diese Konfliktlogik. Darum ist die EU übrigens auch nicht in der Lage, hier einen Friedensbeitrag zu leisten, weil sie immer nur die Rhetorik der Ukraine, diese Seite beleuchtet und alles, was die Russen sagen, wo sie auf auch Fakten hinweisen, gar nicht zur Kenntnis nehmen. Das ist ja dann die Propaganda der Russen und die gilt nicht, es gilt nur die Propaganda der anderen Seite. Und im Krieg betreiben alle Propaganda. Und die EU ist auch schon längst Kriegspartei, Entschuldigung, und die Schweiz ist es eben mit ihren Sanktionen gegen Russland auch. Darum hat das Ganze auch bei uns schwere Schlagseite. Also das ist die Situation von Jacques Beau, das ist dieser Fall. Eine Katastrophe, eine auch ja, schändliche Sache für die Schweiz, für unseren Bundesrat, der eine ganz schlechte Figur macht bis jetzt, auch für unser Parlament. Ich habe einiges in meiner Sondersendung schon gesagt. Wir werden da dranbleiben, meine Damen und Herren. Wir sind auch im Online laufend mit Aktualisierungen dabei. Ich habe das Interview gemacht mit Jacques Beau. Das ist sehr interessant. Das ist etwas länger geworden. Aber Sie haben da einfach mal die Gelegenheit, sich selber ein Bild zu machen. Das sind also Leute, die heute in der EU wie Terroristen behandelt werden. Wie Schwerstkriminelle. Das ist auch eine Verlotterung der rechtsstaatlichen Kultur, die uns besorgen muss. Und wenn wir mit der Schweiz uns dieser EU institutionell anschließt, dass die EU Recht setzen kann in der Schweiz und wir uns dann auch dem Europäischen Gerichtshof unterwerfen, meine Damen und Herren, dann holen wir uns diese Kultur des Unrechts, wie wir sie hier sehen, in die Schweiz hinein. Und wer da noch annimmt, die Schweiz bleibt die Schweiz unter diesem Regime, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Und ich kann nur sagen, schauen wir das glasklar und ohne die geringste Einnebelung der Perspektive im Tageslicht an für das, was es ist. Und ich lade Sie ein, mir zu widersprechen. Bitte sagen Sie mir, wo Sie glauben, ich liege falsch oder ich übertreibe. Ich wünsche mir, dass ich übertreibe. Hoffentlich übertreibe ich. Hoffentlich ist es überhaupt nicht so schlimm, wie wir es da sehen. Und all die, die da unter der Corona-Politik gelitten haben, die sollten sich einmal die Frage stellen, ob das, was wir da jetzt sehen, in diesem ganzen Thema Ukraine, Russland, ob das eigentlich nicht die Steigerung all dessen ist, was man damals ja zu Recht als ungerechtfertigte Einschränkung der Freiheit taxiert hat. Das ist die Situation, meine Damen und Herren. Ich wollte Ihnen das einfach nochmal darlegen. Scheint mir sehr wichtig zu sein, weil die Weltwoche, es ist ja eigentlich auch himmeltraurig, ziemlich allein auf weiter Flur ist in der Berichterstattung. Ich habe gesehen, in der NZZ ist ein Kommentar erschienen von Katharina Fontana. Ja, meines Erachtens etwas zaghaft, aber immerhin hat sie da auf ein paar Fragwürdigkeiten hingewiesen. Für mich ist das mehr als fragwürdig, was wir da sehen. Ich habe jetzt gehört, dass auch andere Journalisten da tätig sind. Ich habe denen auch die Kontaktdaten zu Herrn Bo vermittelt und hoffen wir, dass also in den Schweizer Medien hier etwas passiert, dass der Bundesrat aufgerüttelt wird. Es gibt auch eine Petition, es gibt Briefe, die da an den Bundesrat gerichtet werden, unter anderem unterschrieben von prominenten Schweizer, auch Diplomaten. Ich habe schon mit einigen davon gesprochen, auch mit ehemaligen Diplomaten, und die sind so bestürzt wie ich über diesen Fall. Dieser Fall ist eine ausgemachte Katastrophe, meine Damen und Herren. Gehen wir noch etwas in die Nachrichten, schauen wir noch etwas in die Zeitungen hinein. Der Fall Bo eben weit und breit nicht an der Spitze der Nachrichtenportale. Seeblockade gegen Venezuela sehen wir. Donald Trump hat ein mächtiges, aber risikoreiches Druckmittel gefunden. Interessant, wie die Medien jetzt diese Kanonenbootpolitik der Amerikaner sehr sympathisch und wohlwollend begleiten, was im Grunde genau das Gleiche ist, was die Russen in der Ukraine machen, einfach mit anderen Auswirkungen und natürlich noch nicht in dieser Intensität, aber das ist Einflusssphären-Geopolitik. Man bedrängt ein souveränes Land, ja, dort regiert ein Diktator, aber wenn wir sehen, wer da in der Ukraine regiert, wenn wir sehen, dass die ukrainischen Generäle alle samt die Generäle Millionäre sind, Geld abkassieren, wenn man merkt, dass da Waffen verkauft werden. Israel, ich erinnere daran, hat am Anfang des Ukraine-Kriegs darauf hingewiesen, dass zum Beispiel im Iran ukrainische Waffen gelandet sind, dass zum Teil diese Gelder jetzt veruntreut wurden, Waffen verkauft wurden, gewaltige Korruptionsskandale. Und ich erinnere daran, dass auch Präsident Zelensky sich keinen Wahlen mehr stellt. Das ist also nach unserem Verständnis zumindest im Kriegsrecht eine Art Kriegsdiktatur, die sich da abzeichnet. Natürlich immer noch mit Parlamentskammern, aber mit verbotenen Oppositionsparteien. Und jetzt in Venezuela, weil dort ein tatsächlich auch für mich Schurkenpolitiker, dieser Maduro, am Ruder ist. Da soll es nun in Ordnung sein, wenn die Amerikaner Gewalt anwenden, mit Flugzeugträgern aufkreuzen. Aber eben die Ukraine wird da immer noch verklärt als Inbild von Demokratie und Rechtsstaat. Und ich möchte das unterstreichen hier. Ich bin nicht gegen die Ukraine oder für Russland oder sonst etwas, wenn ich das sage. Es ist in dieser heutigen schwarz-weißen Welt ja offenbar notwendig geworden, das immer wieder zu betonen. Eine Lächerlichkeit eigentlich im Grunde und eine Unmöglichkeit, weil das ja selbstverständlich ist, dass wir als Schweizer in diesem Konflikt keine Aktien haben. Aber wenn natürlich aus der Verklärung einer Regierung eine falsche Politik kommt, nämlich eine Politik plötzlich der kriegerischen Selbstaufrüstung gegenüber Russland und die Schweiz ihre Neutralität preisgibt, eben weil sie glaubt, sich dann für das Gute einzusetzen, dann muss man auf das hinweisen. Ganz wichtig. Aber ich merke, dass auch in unserem Land diese Fähigkeit, eine neutrale, analytische Position zu akzeptieren, zusehends unter die Räder kommt. Das ist eben auch eine Folge dieser ganzen EU-Druckwelle, dieses Moralismus, der auch in der Schweiz sich da bahnbricht. Das Parlament will oder kann nicht sparen, eine Steuererhöhung für die Armee rückt näher. Ich habe wenig Vertrauen in unseren Wehrminister Martin Pfister, der jetzt eben auch so ein interdepartementales Grüppchen da mitlanciert über diese Desinformationen und so weiter. Ich sehe, wie er sich auch in diesem Krieg sehr stark pro NATO-Annäherung immer wieder da geäußert hat. Das sind für mich keine guten Entwicklungen. Für Untergangsstimmung ist es zu früh. Die Schweizer Pharmaindustrie besitzt zwei starke Trümpfe. Ja, die Pharmaindustrie ist auch der Stolz der Schweiz, aber ich bezweifle bei den Pharmaunternehmen, Entschuldigung, vor allem bei den Managements, manchmal etwas die patriotische Gesinnung. Ich glaube, dass diese Unternehmen sich viel zu wenig eigentlich für die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der Schweiz einsetzen, kann man von diesen zum Teil Großkonzernen heute leider nicht mehr erwarten. Sie sehen die Schweiz lediglich als Standort. Man muss einfach Leute holen können, anstellen können, woher sie auch immer kommen. Wenn man sie entlässt, hat sie dann halt der Schweizer Sozialstaat zu übernehmen. Und eben, man ist auch immer für EU-Annäherungen, für die Preisgabe der Unabhängigkeit in diesen Belangen. Und das mag ja im Interesse, im kurzfristigen Interesse dieser Firmen sein. Leider sehe ich diesen schweizerischen Patriotismus in diesen Unternehmen zu wenig. Aber bitte auch hier, das ist eine Provokation, so etwas zu sagen. Ich bin stolz auf unsere Pharmaindustrie. Ich finde das toll, dass wir es haben. Umso mehr bedauere ich diese Entwicklung. Bitte widersprechen Sie auch mir. Mutig, mutig, liebe Schweiz. Das Land braucht eine zivile Gesamtverteidigung, um sich gegen Russland zu schützen. Was ist eigentlich los? Steigen wir uns jetzt auch, wie da Friedrich Merz und andere, in so eine Art Anti-Russland-Paranoia hinein, dass wir uns zum Krieg gegen Russland rüsten müssen? Russland ist keine Bedrohung für die Schweiz, meine Damen und Herren. Da fängt es eben schon an. Da ist man dabei, sich selber zu einer Kriegspartei zu machen, in einem Krieg, der nicht unser Krieg ist. Das muss man mal festhalten. Und die, die anderer Meinung sind, die können ja freiwillig dort sich als Söldner melden, um zu kämpfen. Alles andere ist unseriös. Was passiert mit dem russischen Staatsvermögen in Europa? Was für die Ukraine von enormer Bedeutung wäre, ist für Russland Diebstahl. Nein, es ist nicht nur für Russland Diebstahl, wie die NZZ schreibt. Es ist Diebstahl, wenn sie einem Staat das Vermögen wegnehmen, das auf diesen europäischen Banken liegt oder in diesen Clearing-Systemen. Das ist russisches Volksvermögen. Und wenn sie das einfach beschlagnahmen und einem anderen Staat geben, ist das Diebstahl. Nicht einfach nur für Russland. Es ist Diebstahl. Und dass unsere Medien jetzt hier auch schon wieder relativieren und das quasi perspektivisch zu einer Frage der subjektiven Meinung herabwürdigen. Medien, die ja sehr viel halten auf ihre Qualität, hier aber die Sprache zu wenig ernst nehmen, das ist ein Problem. Und auch das ist alarmierend, zeigt, was wir hier immer noch zu leisten haben, publizistisch. Über 100 anti-israelische Demonstranten wollen Gedenkanlass der jüdischen Gemeinschaft in Zürich stören. Polizei verhindert dies. Das ist ja auch unglaublich. Was ist jetzt eigentlich hier los? Was spielt sich da ab? Ich meine, es kann die jüdische Gemeinde in Zürich, die ja zu Recht schwerst betroffen ist aufgrund dieser Vorgänge in Australien, jetzt möchte sie eine Gedenkfeier machen und jetzt kommen irgendwelche Palästina-Aktivisten und glauben sozusagen hier den Frieden stören zu müssen, dieses friedliche Gedenken. Das ist natürlich, Entschuldigung, eine Folge auch jener irgendwie selbstverständlich gewordenen Verharmlosung dessen, was da passiert ist im Oktober 2023. Und natürlich auch mir ist bewusst, dass dieser Nahostkrieg komplizierter ist und dass es da eine Vorgeschichte gibt und dass es da bestimmte Entwicklungen gibt. Natürlich. Aber es ist beunruhigend, dass jüdische Schweizer zur Zielscheibe werden von solchen Palästina-Aktivisten, auch und gerade hier in Zürich. Zum Glück hat die Polizei das Ganze entschärfen können. Gastkommentar, Paul Rechsteiner in der NZZ. Das Bürgerrecht ist eine fundamental wichtige Frage für die Zukunft der Schweiz. Die Linken wollen das Bürgerrecht jetzt auf alle Ausländer mehr oder weniger ausdehnen. Und da kann ich Ihnen sagen, das ist brandgefährlich. Nach der Massenzuwanderung, die Masseneinbürgerung, das wird die Schweiz verändern. Die ganze Wählerschaft, die Stimmbürgerschaft verändern. Auf eine Art und Weise, dass wir unser Land nicht mehr wiedererkennen werden. Und wenn wir uns dann gleichzeitig noch der Europäischen Union andocken, kann ich Ihnen sagen, sinken wir schneller auf das EU-Niveau herab, als uns lieb ist. Schauen Sie sich mal Frankreich an, schauen Sie sich mal Deutschland an, wie es dort aussieht. Wollen wir das? Ist das unsere Zukunft? Gute Nacht am 6. Reporterlegende Peter Arnett, mit 91 Jahren gestorben. Ein großer Journalist, kann mich erinnern, damals seine Sendungen aus Bagdad, aus dem Hotel, Irakkrieg, eine wichtige Figur damals von CNN. Meine Damen und Herren, eine etwas längere Sendung. Ich hoffe, Sie sind mir bis hierhin gefolgt. Wenn niemand mehr da draußen ist, trotzdem, merci vielmal, einen schönen Tag. Ich melde mich gleich zurück mit den internationalen Nachrichten, etwas Blick über die Landesgrenze hinaus, was ich allerdings auch in der jetzigen Sendung ja etwas aus schweizerischer Perspektive gemacht habe. Bis gleich.